Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Grüße euch an diesem Freitag. Da nehmen wir die Schuld komplett auf uns heute. Ja, wenn ihr Stress bekommen solltet, weil ihr uns gehört habt, weil ihr das Fenster jetzt beim Schlafen aufmacht und sagt, ey, die bei Deutschlandfunk Nova, die haben doch gesagt, die optimale Raumtemperatur beim Schlafen liegt zwischen 15 und 18 Grad. Und die andere Person ist vielleicht Warmschläfer. Entschuldigt dafür, aber im Grunde ist es doch ganz einfach.
Die richtige Schlaftemperatur ist immer dann erreicht, wenn Sie weder frieren noch schwitzen.
Was noch hilft für einen guten Schlaf, wir sagen es euch. Außerdem wird weiter über Tempolimits auf deutschen Autobahnen gestritten. Verkehrsminister Andreas Scheuer findet die ja nicht okay. Auch die Polizeigewerkschaft, also die, die auf der Straße direkt mit Verkehrssündern zu tun haben, sind gegen ein Limit.
Jedes Menschenleben, was wir retten können und wenn wir Schwerverletzungen verhindern können, sollten wir das tun. Das ist überhaupt keine Frage. Aber wir sind der Auffassung, dass es da andere Mittel gibt, die dazu führen, dass wir viel, viel mehr Menschenleben retten können.
Welche Mittel das für Alexander Glunz von der Polizeigewerkschaft sind, auch das erfahren wir gleich. Und wir schauen nach Venezuela. Die Unruhen, die zwei Präsidenten, wie geht's da weiter? Auch hier bekommt ihr ein Update. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Wir sprechen über Venezuela und die angespannte Situation momentan dort. Neuwahlen oder Juan Guaido, das ist die Forderung aus Deutschland für Venezuela. Die USA positionieren sich klar gegen Maduro und will Gelder für Rohöl direkt an Guaido weiterleiten. Sogar so weit wollen die schon gehen. Russland, China und Iran sind weiterhin an der Seite von Maduro. Doch was passiert da eigentlich gerade im Land? Wie kann der Machtkampf beendet werden? Sprechen wir drüber mit unserer Korrespondentin für Venezuela, mit Anne-Kathrin Mellmann. Anne-Kathrin, Mexiko hat sich jetzt auch schon erklärt und angeboten, zu vermitteln zwischen den beiden Parteien. Was meinst du, wo könnte es da überhaupt Kompromisse geben?
Das ist im Moment die große und sehr, sehr schwierige Frage. Und Mexiko hat auch tatsächlich diese Ankündigung noch nicht wirklich mit Inhalt gefüllt, sondern erstmal nur gesagt, wir würden da eventuell bereitstehen. Mexiko hat ja eine neue Regierung, etwas linksgerichteter, die sich gern raushält aus internationalen Übereinkünften, wie zum Beispiel die der Lima-Gruppe, zu sagen, wir erkennen die Regierung in Caracas nicht an. Mexiko hat diese Erklärung nicht mit unterzeichnen wollen und schon seit längerer Zeit gesagt, dass das für einen Dialog plädiert und so eben jetzt auch nochmal in der Krise. Aber dem sind noch keine Taten gefolgt. Der noch Staatschef von Venezuela, Nicolas Maduro, hat Bereitschaft erkennen lassen, auf so etwas einzugehen. Ein Dialog hat ihm in der Vergangenheit eigentlich immer so weit genützt, dass er dadurch Zeit schinden konnte. Aber diese Dialoge sind immer ergebnislos verlaufen. Deswegen ist im Moment die große Frage, welche Kompromisse da überhaupt drin wären.
Das heißt, Maduro hätte das Militär hinter sich. Kein unwichtiger Fakt. Kann man das pauschal überhaupt so sagen?
Das kann man unbedingt so sagen. Ich glaube, das ist der zentrale Machtfaktor im Moment, der alles entscheiden wird. Die sozialistische Regierung hat in den vergangenen 20 Jahren ihrer Amtszeit das Militär mit weitreichenden Vollmachten ausgestattet. Zum Beispiel sind die Armeegeneräle dafür zuständig, die knappen Lebensmittel im Land zu verteilen und zu importieren. Da steckt sehr viel Geld drin. Ebenso leiten sie verschiedene Ministerien. Sie sind zuständig für die Ausbeutung der reichen Bodenschätze, der reichsten Erdölvorkommen der Welt. Und davon möchten sie natürlich nicht so gerne lassen von diesen Privilegien und deswegen wird man nichts ohne sie entscheiden können.
Anne-Kathrin, glaubst du, dass Juan Guaido es schafft, einen Keil zwischen die Offiziere und die Soldaten zu treiben?
Das ist die große Hoffnung des Oppositionsbündnisses. So kann man das zumindest lesen, diesen Vorstoß. Ich kann mir vorstellen, dass das die Spannungen, die es in der Truppe sowieso schon gibt, verschärft. Es gibt da sehr lange schon Berichte über Soldaten, die desertieren, weil sie unzufrieden sind mit der allgemeinen Situation. Die einfachen Soldaten leiden ja selbst auch unter der Notlage, unter dem extremen Mangel an Lebensmitteln und Medikamenten und Dingen des täglichen Bedarfs, während die hohen Offiziere und Generäle gut ausgestattet sind mit Privilegien. Nur solange die sich nicht bewegen, können die einfachen Soldaten wenig tun. Anfang dieser Woche hat es eine Meuterei gegeben bei der Nationalgarde und das waren offenbar auch etwas untere Ränge, die da rebelliert haben. Das ist jetzt die Frage, was da in den nächsten Tagen passiert. Aber ich glaube auf jeden Fall ein Kalkül der Opposition, dass diese Lücke, diese Spaltung größer wird.
Das Militär spricht davon, dass sie keinen Präsidenten akzeptieren, der von dunklen Mächten eingesetzt wird. Was ist Juan Guaido für ein Typ?
Also auf jeden Fall niemand, der von dunklen Mächten stammt. Er stammt von der Partei Voluntad Popular, die sogar zur Sozialistischen Internationale gehört, eher eine Mitte-Links-Partei. Er steht im Moment so als Anführer der Opposition im Rampenlicht. Diese Opposition ist ja ein großes Bündnis von vielen verschiedenen Parteien und Gruppen. Ungefähr 20 sind da drin und da ist auch alles dabei, das bürgerliche Rechtsaußenlager bis hin zu Links- und Sozialdemokraten und Abspaltungen des sozialistischen Regierungslagers. Also von dunklen Mächten so pauschal zu sprechen, ist da schwierig, aber es ist ganz klar, woher der Wind weht. Denn die sozialistische Regierung, die benutzt nun natürlich die Unterstützung durch die US-Regierung wiederum für ihre Propaganda, weil sie dadurch sehr leicht sagen kann, seht her, der Imperialist im Norden, die USA, hat hier ihre Marionettenfigur, so nennen sie Juan Guaido auch, der jetzt also unsere Regierung stürzen soll, und von Staatsstreich ist da die Rede.
Und glaubst du, dass Juan Guaido, dieses Bündnis, das du gerade genannt hast, die Opposition im Land vereinen kann?
Im Moment kann er das auf jeden Fall. Er ist wirklich so eine Art Shootingstar und bringt sehr, sehr viele Leute hinter sich. Das hat wahrscheinlich auch ganz viel mit dem großen Bedürfnis breiter Bevölkerungsschichten nach einer Veränderung und einem Sturz dieser im Moment noch amtierenden Regierung zu tun. Er selbst ist ja wirklich noch sehr jung und war eigentlich auch eher ein politischer Hinterbänkler. Bis Anfang Januar hatte man seinen Namen noch gar nicht gehört. Da hat er sich zum Präsidenten des Parlaments, das ja eigentlich entmachtet ist, ernennen lassen, weil der Vorgänger Präsident des Parlaments im Exil leben muss, auch andere Vorgänger bereits im Exil oder unter Hausarrest stehen. Und so katapultierte er sich dann plötzlich ins Licht der Öffentlichkeit, indem er dann schon Anfang Januar verkündete, dass er die Regierung nicht anerkenne und dass man eine Übergangsregierung gründen müsse und er würde dann zur Verfügung stehen.
Welche Nachrichten erhältst du gerade aus Venezuela? Wie ist aktuell die Lage?
Extrem brenzlig, würde ich sagen. Was Juan Guaido mit seiner Ernennung zum Interimspräsidenten da gemacht hat, ist natürlich ein Spiel mit dem Feuer. Die sozialistische Regierung hat sofort darauf reagiert, indem sie gesagt hat, wegen der Anerkennung durch Donald Trump werden jetzt alle Diplomaten aus Venezuela ausgewiesen. Die Botschaft muss geschlossen werden. Die USA wiederum sagen, das tun wir aber nicht, denn wir erkennen euch ja als Regierung nicht an, also auch nicht eure Forderungen. Und nun wird es natürlich sehr spannend werden, was passiert, wenn diese Frist, die Maduro den US-amerikanischen Diplomaten gegeben hat, abläuft. Das wird am Sonntag der Fall sein.
In Venezuela ist diese Woche der Machtkampf zwischen dem Präsidenten Maduro und der Opposition entbrannt. Entscheidend dürfte sein, wie sich auch das Militär positioniert. Haben wir da gerade gehört von unserer Korrespondentin für Venezuela, von Anne-Kathrin Mellmann.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es geht um unser Schlafzimmer, unser Bett, unsere Bettdecke und die Nacht. Die Frage, wo liegt die optimale Raumtemperatur zum Schlafen? Pascal Fischer aus unserem Team musste diese Woche umziehen, denn es war zu kalt.
Es war wirklich viel zu kalt in meiner Bude, in der ich mich eigentlich eingemietet hatte, über ein privates Wohnungsvermittlungssystem, das ich hier nicht namentlich nenne. Nein, aber das war fast kein Unterschied zu draußen, obwohl die Heizung an war, also wirklich schlechte Wärmedichtung. Abgehauen, woanders untergekommen.
Und da war auch warm dann, ja? Da hast du gut geschlafen.
Jetzt bin ich ganz warm untergekommen.
So kennt man dich, du hilfst dir selbst. Und jetzt hast du für uns auch noch rausgefunden, wie kalt und wie warm es im Schlafzimmer sein soll.
Ja, 15 bis 18 Grad, Punkt.
Das ist eine ziemlich exakte Antwort. Also ist Thermometer im Schlafzimmer deiner Meinung nach Pflicht, Thermostat erst recht?
Ja, so einfach ist es nicht. Das Temperaturempfinden ist ja sehr subjektiv, ja. Und objektiv betrachtet kommt es dann auf viele Faktoren an. Das hat mir Peter Geißler erzählt. Der ist Arzt und Schlafforscher am Schlafmedizinischen Zentrum der Uni Regensburg. Es spielen ja viele Faktoren rein. Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Zugluft kann es geben, wie dick dein Schlafanzug oder auch deine Decke sind. Aber es gibt eine Faustregel.
Das ist sehr, sehr einfach. Die richtige Schlaftemperatur ist immer dann erreicht, wenn sie weder frieren noch schwitzen.
Ja, also da musst du so lange an diesen allen Faktoren tunen, bis du gechillt, aber nicht unterkühlt schläfst.
Warum ist Kälte so schlimm?
Na, erstmal kannst du viel, viel schlechter einschlafen, wenn du kalte Füße hast. Das ist wirklich wissenschaftlich erwiesen worden. Und insgesamt verkrampfen ja dann deine Muskeln, zittern vielleicht sogar. Das ist alles eine ziemliche Bremse beim Einschlafen.
Okay, aber wenn ich dann mal eingeschlafen bin, ist Kälte für die Schlafqualität total egal?
Selbst wenn du süß träumst bei Kälte, ist das ein Problem. Die Temperaturregelung in deinem Körper ist nämlich im REM-Schlaf abgeschaltet. Also, wenn du träumst und es ist im Zimmer kalt, dann merkst du es nicht, sagt Dr. Peter Geißler.
Wenn wir sozusagen wieder aus dem REM-Schlaf rauskommen, dann sind wir unterkühlt. Dann versucht der Körper natürlich wieder die Temperatur zu erhöhen, steigert den Stoffwechsel, aktiviert den Kreislauf und das stört den Erholungseffekt des Schlafes.
Ja, und selbst im traumlosen Schlaf, da kann es vorkommen, dass du mehrfach aufwachst und das dann aber eben nicht merkst. Und dann hast du so einen seichten, aber auch sehr ja, zerstückelten Schlaf und wachst dann eben auf und bist irgendwie total gerädert und weiß nicht warum.
Aber kann man sich nicht trotzdem dran gewöhnen? Also diese kühlen Stunden Schlaf wären ja eigentlich die beste Gelegenheit, sich abzuhärten. Gibt auch den einen oder anderen, der sagt, ja, das mache ich, da bin ich stolz drauf.
Ja, das höre ich auch zum Teil zu Hause. Der Fehlschluss ist dann wohl eher, diese Leute sind schon abgehärtet, sagt Dr. Lennart Knaak vom Zentrum für Schlafmedizin und Schlafforschung InterSom in Köln. Er rät wirklich davon ab, sich durch einen unterkühlten Schlaf zu stählen.
Ich glaube, das sind Sachen, die man dann machen muss, durch das Wechselduschen rausgehen, bei der Kälte sich an die Kälte gewöhnen. Der Schlaf ist sicherlich jetzt nicht die richtige Möglichkeit, sich an solche klimatischen Bedingungen zu adaptieren.
Also bitte abhärten vorher und tagsüber.
Pascal, habe ich da gerade gehört, diese kleine Finesse, die du gesagt hast, das höre ich auch zu Hause? Ja, das war da vernommen.
Ja.
Da weiß man schon, wie die andere Partei bei dir zu Hause gerne schläft. Fenster muss doch mindestens auf sein im Winter, oder? Weil man sonst nicht genügend Luft bekommt, das sagen ja auch viele.
Ja, auch das höre ich zu Hause. Nein, eigentlich ist das Quatsch. Dann müssen ja zigtausend Menschen jede Nacht erbärmlich ersticken. Nein, vielleicht magst du jetzt diese von dir selbst verpuppte Luft nicht oder sowas. Lennart Knaak meint, lieber vorher eine Viertelstunde Stoßlüften, dann gibt es wirklich genug Frischluft. Die Luftfeuchtigkeit ist dann übrigens auch raus, ist auch wichtig gegen Schimmel.
Das ist ein schöner Effekt noch. Die frische Freaks haben aber auch irgendwie recht. Zu warm sollte es ja auch nicht sein. Ja?
Nein, natürlich nicht. Dann trocknen wiederum deine Schleimhäute aus. Du bekommst Husten. Du bekommst Kopfschmerzen, da hilfst du dir vielleicht gegen diese Trockenheit mit einem Luftbestäuber.
Wir haben in unserer Redaktion den Fall, dass jemand eine Bettdecke auf der Heizung aufwärmt. Was sagst du dazu?
Ja, habe ich auch gefragt. Da sagt der Arzt, das sind Wohlfühltipps. Ja, also eher so für die Seele, so zum Kuscheln, ein kurzfristiger Effekt. Wissenschaftlich eigentlich nicht belegbar. Denn überleg mal, also wenn du eine ordentliche Bettdecke hast, dann ist die auch in sehr kurzer Zeit warm genug, hat mir Lennart Knaak dann gesagt.
Also Schlafzimmer, bitte nicht zu kühl, bitte nicht abhärten, sondern angenehm kühl halten, aber auch nicht schwitzwarm. Das haben zumindest alle Experten Pascal Fischer heute gesagt. Und
ja.
Wer soll es denn dann wissen? Versperr zu Hause das Fenster, halte es schön warm in deiner Bude.
Ich nagel es
auch
zu.
Ja.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Deutschland diskutiert nicht über die Schädlichkeit von Autoabgasen im Straßenverkehr, sondern seit längerem auch darüber, wie sinnvoll denn die Einführung eines Tempolimits auf deutschen Autobahnen wäre. Die einen sind für Tempolimits, zum Beispiel die Deutsche Umwelthilfe. Andere, wie unser Verkehrsminister Andreas Scheuer, wiederum sehen in Tempolimits sogar eine Maßnahme gegen jeden Menschenverstand. Diejenigen, die sich im Alltag mit Temposündern beschäftigen müssen, sind die Beamten von der Polizei, zum Beispiel auch Alexander Glunz vom Landesverband Hessen. Er ist Mitglied der Deutschen Polizeigewerkschaft. Ich habe heute mit ihm gesprochen und wollte erstmal wissen, in Anbetracht von über 3000 Verkehrstoten, die das Statistische Bundesamt ermittelt hat, klingt ein Tempolimit doch sinnvoll, oder?
Wenn man die Zahl so hört, durchaus. Aber wir von der Deutschen Polizeigewerkschaft haben da durchaus eine andere Intention. Und zwar muss man gucken, wo passieren denn die meisten tödlichen Unfälle? Und das ist auf den Landstraßen und auf den Bundesstraßen. Dort kommt es zu den vielen Toten. Auf den Autobahnen ist das relativ gering. Da gibt es zwar durchaus spektakuläre Unfälle, aber die hauptsächlichen Verkehrsunfallstoten, die entstehen auf Land- und auf Bundesstraßen. Pro Fahrzeugkilometer, so heißt es, sind 1,6 Unfalltote zu beklagen. Auf der Autobahn und auf der Bundes- oder Landstraße sind es 5,3. Also erheblich mehr. Mhm. Und deshalb bringt uns ein Tempolimit auf Autobahn für die Verkehrssicherheit fast gar nichts.
Spricht ja nichts dagegen, beides zu machen, oder?
Durchaus könnte man das machen. Allerdings hat das ja auch in gewisser Weise Nachteile. Und wir sind der Auffassung, wir müssen doch erstmal gucken, wenn wir die Verkehrssicherheit in den Vordergrund stellen und Unfälle vermeiden wollen, dann müssen wir gucken, wo sind die Unfallursachen. Und die Unfallursachen sind halt eben durchaus Geschwindigkeitsursachen, allerdings halt in den Bereichen, wo es schon Tempolimits gibt, weil man sich dort nicht an die Geschwindigkeit hält. Und da ist es ganz wichtig, dass der Verkehrsteilnehmer jederzeit erwarten muss, dass er entsprechend kontrolliert wird, dass entsprechend mehr Geschwindigkeitsmessungen stattfinden, dass Kontrollen der Fahrtüchtigkeit stattfinden.
Herr Glunz, ich gebe Ihnen nochmal eine andere Haltung, nämlich die des Mobilitätsforschers Andreas Knie vom Wissenschaftszentrum Berlin.
Die wissenschaftliche Fachgemeinschaft sind sich eigentlich da schon seit Jahrzehnten einig, dass, wenn wir ein Tempolimit hätten, wir weniger Stau hätten, weniger Unfälle und sogar noch eine Absenkung der Schadstoffemissionen erwarten könnten.
Sie scheinen ja andere Untersuchungen vorliegen zu haben, oder?
Durchaus. Wir haben Zahlen vorliegen, nach denen man zum Beispiel auf französischen Autobahnen, wo es ja generell ein Tempolimit von 130 gibt, pro Kilometer Verkehrstote von 1,9 bis 3,8 hat. Das ist mehr als in Deutschland mit 1,6. Das zeigt uns, dass diese Tempolimits tatsächlich an den schweren Unfällen nichts ändern. Und deshalb halten wir es auch nicht für sinnvoll, generell jetzt in dem Tempolimit das Allheilmittel zu suchen.
Bleiben wir im Ausland, Beispiel Österreich, ähnliche Infrastruktur wie Deutschland und ein Tempolimit dort. Österreichische Studien legen den Schluss nahe, dass wir in Deutschland mindestens jeden vierten Verkehrstoten verhindern könnten, wenn wir ein ähnliches Tempolimit einführen würden. Was sagen Sie?
Das bezweifeln wir und wie Sie gerade festgestellt haben, gibt es dort auch in der Wissenschaft durchaus unterschiedliche Meinungen. Es kann durchaus sein, dass auch Unfallzahlen gesenkt werden, aber den LKW, der ungebremst auf das Stauende auffährt, den kann ich auch mit einem Tempolimit von 130 oder 120, wie es in Österreich der Fall ist, nicht daran hindern. Denn da liegt es daran, dass der Fahrer übermietet ist, dass es möglicherweise kein Notfallunterstützungsbremsassistenzsystem gibt, dass der LKW technisch nicht in Ordnung ist. Und das sind Sachen, wo wir sagen, da können wir viel effektiver an der Verkehrssicherheit arbeiten, wenn wir mehr darauf achten, dass wir mehr Technik in die Fahrzeuge bekommen, dass die LKWs und auch die PKWs noch sicherer werden und dass natürlich der Verkehrsteilnehmer auch kontrolliert wird, dass geguckt wird, ist er fahrtüchtig, hat er Alkohol konsumiert, hält er sich an die Vorgaben, entsprechenden Geschwindigkeitsbeschränkungen, die schon da sind, Überholverbote. Und da müssen natürlich dann auch entsprechende Strafen folgen, sodass ein Verstoß gegen die Vorgaben durchaus auch eine Sanktion nach sich zieht.
Ihre Polizeigewerkschaft sieht es so, es gibt auch noch eine andere, nämlich die Gewerkschaft der Polizei, kurz GDP, die sieht das ein bisschen anders. Der Bundesvorsitzende da, der Michael Mertens, sagt, wir können Menschenleben retten und Schwerverletzte verhindern. Da hat er Ihrer Meinung nach Unrecht?
Der Herr Mertens hat durchaus recht. Jedes Menschenleben, was wir retten können, und wenn wir Schwerverletzungen verhindern können, sollten wir das tun. Das ist überhaupt keine Frage. Aber wir sind der Auffassung, dass es da andere Mittel gibt, die dazu führen, dass wir viel, viel mehr Menschenleben retten können und viel, viel mehr Unfälle vermeiden können. Und da sind Tempolimits unserer Meinung nach nicht das Mittel der Wahl, sondern die technische Nachrüstung bzw. Ausrüstung von Fahrzeugen, die Arbeit in Verkehrssicherheitsinfrastruktur und natürlich in Personal, an Überwachungspersonal der Polizeibehörden, der Autobahnen, der Bundesanstalt für Güterfernverkehr und auch der Straßenmeistereien. Wenn wir weniger Stau haben, wenn wir weniger Baustellen haben, haben wir auch weniger Verkehrsbrennpunkte, wo es zu Unfällen kommen kann.
Deutschland diskutiert über Tempolimits auf deutschen Autobahnen. Den Standpunkt von Alexander Glunz vom Landesverband Hessen ist klar geworden. Der Fokus sollte laut ihm nicht auf den Tempolimits, nicht nur darauf sein. Es gibt andere wichtigere Faktoren, die verändert werden könnten, um den Straßenverkehr durchaus sicherer zu machen. Das ist seine Haltung.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir schaffen das. Den Satz von Bundeskanzlerin Angela Merkel zu den Geflüchteten 2015, den können vielleicht viele ja nicht mehr hören. Aber was die Integration in den Arbeitsmarkt und bei der Sprache angeht, da sagen Experten in der Tat, da haben wir tatsächlich schon einiges geschafft. Anne Tepper aus unserer Nachrichtenredaktion ist jetzt bei mir. Heute kam dazu nämlich eine neue Studie raus. Wie viele von den Geflüchteten haben denn mittlerweile einen Job?
Also immerhin mehr als jeder Dritte. Das ist der Stand vom letzten Oktober. Ungefähr ein Jahr vorher waren das noch deutlich weniger, nämlich jeder Fünfte.
Im Umkehrschluss heißt es aber auch, zwei Drittel arbeiten nicht. Woran liegt das?
Da haben die Forscher verschiedenen Problemen die Schuld. Eine Gruppe von denen nur wenige arbeiten, das sind Frauen, die kleine Kinder haben, die sie betreuen müssen. Und Familien mit kleinen Kindern, das ist eben eine große Gruppe unter den Geflüchteten insgesamt. Dann sagen die Forscher, viele Geflüchtete sind noch in den Integrationskursen oder warten auf ihren Asylbescheid. Und Und auch die stehen dem Arbeitsmarkt ja nicht zur Verfügung. Mhm. Und die Forscher wünschen sich auch, dass noch mehr Angebote von den Behörden und den Bildungsträgern, also Unis oder Schulen gemacht werden, zum Beispiel extra Kurse, um Geflüchtete auf einen Beruf vorzubereiten.
Das könnte die Sache dann in der Tat vielleicht ein bisschen leichter machen. Was arbeiten denn die, die einen Job haben?
Also das ist auch sehr unterschiedlich. Viele warten aber offenbar nicht darauf, einen richtig guten Job zu finden mit einer guten Bezahlung, sondern versuchen schnell was zu finden, um Geld zu verdienen. Das heißt, viele sind überqualifiziert. Andererseits gibt es aber auch den Trend, dass weniger Leute eine Ausbildung machen oder ein Studium anfangen als erwartet, also das heißt, als sie selbst das zuerst mal angegeben hatten.
Also Zwischenfazit, noch ordentlich Luft nach oben?
Genau das sagen auch die Forscher. Trotzdem sehen die Entwicklung eher positiv. Angesichts der extrem schwierigen Umstände, unter denen die Befragten nach Deutschland gekommen sind. An der Befragung haben nämlich viele von den Menschen teilgenommen, die mit der großen Fluchtbewegung 2015, 2016 über den Balkan kamen. Das heißt, den stecken Bürgerkrieg in Syrien, Gräueltaten durch den IS und dann auch noch eine riskante Flucht in den Knochen. Das war bei Menschen, die, sagen wir mal, vor 2013 als Asylsuchende oder Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, oft anders.
Kann man denn mittlerweile sagen, wie stark solche Belastungen, auch die du gerade genannt hast, ausgeprägt sind unter den Geflüchteten?
Ja, es gibt erste Zahlen. In der Studie steht, dass vor allem Ältere unter posttraumatischen Belastungsstörungen leiden und von denen ganz besonders Frauen. Also bei Älteren ist jeder Zweite betroffen, bei den Jüngeren etwas mehr als jeder Dritte. Und das macht es natürlich für die auch besonders schwer, einen Job zu finden oder eine neue Sprache zu lernen. Wobei auch da haben die Geflüchteten die Forscher überrascht.
Mhm. Überrascht, weil schneller Deutsch gelernt wurde als gedacht?
Genau, für die Studie sind jeweils 2016 mehrere tausend Geflüchtete befragt worden und viele von ihnen dann 2017 nochmal. Und da haben dann schon doppelt so viele gesagt, dass sie gut oder sogar sehr gut Deutsch können als im Jahr davor.
Andererseits kann man jetzt auch nicht erwarten, dass mit den Deutschkursen die Leute dann auch schnell Deutsch lernen, oder?
Ja, nicht unbedingt. Die Forscher hat das aber schon beeindruckt. Nina Rother vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sagt zum Beispiel, dass die Voraussetzungen, gut Deutsch zu lernen, eigentlich nicht so gut waren.
Ein Teil der Geflüchteten hat nur die Grundschule oder gar keine Schule besucht. Ein Teil wurde nicht im lateinischen Alphabet geschult oder ist gar nicht alphabetisiert gewesen. Und der Unterschied zwischen den Herkunftssprachen und der deutschen Sprache sind teilweise sehr groß. Denken Sie zum Beispiel an Arabisch oder Farsi.
Ja, für die Forscher ist das auf jeden Fall ein Hinweis darauf, dass die Integrationskurse weiter angeboten werden und auch ausgeweitet werden sollten.
Integration läuft oder zumindest besser als gedacht, sagt der Arbeitsmarkt und sagen Arbeitsmarkt und Migrationsforscher. Informationen dazu, die kamen aus unserer Nachrichtenredaktion von Anne Tepper.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute ist Handballabend. Es steht das erste K.O.-Spiel für die deutsche Handballnationalmannschaft an. Halbfinale bei der WM gegen Norwegen. 20:30 ist Anwurf. Und das mal wieder vor heimischem Publikum. Heute spielt man in Hamburg. Bei den vergangenen Spielen der deutschen Mannschaft in Köln und in Berlin, da haben die Fans ja auch ganze Arbeit geleistet. Die Stimmung auf den Rängen war wirklich herausragend. Die Spieler waren sehr begeistert. Wie zum Beispiel auch Paul Drucks nach dem Sieg gegen Island.
Ja, ist Wahnsinn. Ich verstehe kaum mein eigenes Wort. Das ist, ich habe sowas noch nie erlebt und macht unheimlich Spaß. Die Fans haben ihn getragen. Und dann konnten wir zum Schluss auch, glaube ich, die Stimmung ganz gut genießen.
Also, die Unterstützung der Fans ist den Deutschen schon mal sicher. Aber bringt das auch was? Gibt es sowas wie einen messbaren Heimvorteil im Sport? Nicht nur im Handball, sondern auch in anderen Sportarten? Unser Reporter Johannes Döppelt hat das für uns recherchiert, hat mit Sportwissenschaftlern gesprochen, die sich genau mit dieser Frage beschäftigt haben und eine Antwort vielleicht schon mal vorab. Die Fans sind weit weniger wichtig, als man denken könnte.
Zu Hause spielen, vor den eigenen Leuten im eigenen Stadion und dann vielleicht auch noch bei einem großen Turnier. Klar, dass die Fans da hinter ihrer Mannschaft stehen. Und da wäre es doch irgendwie naheliegend, dass die Spieler davon beflügelt werden und dann eine bessere Leistung auf den Platz bringen. Und tatsächlich gibt es einen messbaren Heimvorteil. Im Handball, im Fußball und in vielen anderen Vereinssportarten.
Wir wissen auch, dass dieser Heimvorteil auch durch alle Ligen durchgeht und durch alle Altersklassen und Expertise-Levels.
Das ist Professor Daniel Memmert. Er forscht an der Deutschen Sporthochschule in Köln unter anderem zu sportpsychologischen Themen.
Das heißt, in der Kreisklasse ist dieser Heimvorteil genauso vorhanden wie im professionellen Fußball.
Die FIFA hat das Phänomen Heimvorteil mal untersucht und rund 6.500 internationale Fußballspiele analysiert. Das Ergebnis: In einem Viertel der Spiele hat die Heimmannschaft das Spiel verloren, in einem weiteren Viertel ging es unentschieden aus und in der Hälfte der Spiele hat die Heimmannschaft gewonnen. Und auch für die deutsche Bundesliga gilt, im eigenen Stadion fahren Mannschaften im Schnitt mehr Siege als Niederlagen ein. Es gibt also einen klaren Heimvorteil. Da könnten sich die heimischen, anfeuernden Fans doch eigentlich freuen und stolz sein, dass sie ihren Teil zum Heimsieg beitragen. Oder tun sie das gar nicht?
Wenn man sich das genau anguckt, stellt man fest, also in verschiedensten Ligen stellt man fest, das kann eigentlich gar nicht sein, dass die Zuschauer hauptverantwortlich für den Heimvorteil wären. Das ist zwar bedauerlich für viele Fans und für viele Zuschauer, die natürlich daran glauben.
So wichtig sind die Fans dann aber eben nicht, sagt Bernd Strauß, Professor für Sportpsychologie an der Uni Münster. Er und seine Kollegen haben das vor einigen Jahren für die Handball-Bundesliga untersucht. Wie sehr das Stadion ausgelastet ist oder auch wie viele Zuschauer insgesamt da sind, das hat beides keinen Einfluss auf das Endergebnis. Andere Studien wollten wissen, was die Rufe der Fans bewirken, also was auf dem Platz passiert, wenn auf der Tribüne gejubelt oder gebuht wird. Ebenfalls kein messbarer Einfluss. Aber an einer Stelle gibt es dann doch den Verdacht, dass die heimischen Fans den Verlauf des Spiels zumindest ein bisschen mitbestimmen können.
Das hören natürlich die Schiedsrichter jetzt nicht gerne.
Daniel Memmert hat in einer Studie aber festgestellt, Schiedsrichter in der Fußball-Bundesliga lassen sich von Fans durchaus beeinflussen.
Letztendlich können wir schon zeigen, dass beispielsweise die Auswärtsmannschaft immer eine halbe, also im Mittel eine halbe gelbe Karte mehr bekommt als die Heimmannschaft. Und wir können auch zeigen, dass Lautstärke die Schiedsrichter in ihrer Entscheidung beeinflusst.
Daniel Memmert hat dazu ein Experiment gemacht mit 20 Schiedsrichtern. Die sollten sich Videos von Zweikampfszenen anschauen und dann entscheiden, gelbe Karte oder nicht. Die Schiedsrichter sehen die Szenen mal ohne Ton und mal mit Ton, also mit dem Gebrüll der Fans im Hintergrund. Mit dem Lärm der Zuschauer steigt die Wahrscheinlichkeit um 10%, dass die Schiedsrichter sagen, ja, das ist eine gelbe Karte. Trotz der ganzen Forschung im Fußball, im Handball und anderen Sportarten weiß aber niemand so genau, woher dieser Heimvorteil jetzt kommt. Und es gibt auch noch ein anderes, gegensätzliches Phänomen, das manchmal auftritt, der Heimnachteil.
Dass das zur Belastung wird, zum Druck, zum großen Erwartungsdruck, dann kann das zu einem echten Problem werden. Und auch dann ist die Kulisse nicht mehr beflügelnd, dann ist das eine Druckkulisse an der Stelle.
Sportpsychologen nennen das Choking under Pressure. Ersticken unter dem Druck. Sportler können ihre Leistung nicht abrufen und versagen, weil sie so unter Druck stehen.
Und das ist in der Tat besonders gegeben, wenn es in K.O.-Spielereien geht.
Die Brasilianer haben das 2014 erlebt, bei der WM im eigenen Land und ihrer 1:7 Niederlage gegen Deutschland. Die Statistik ist das eine. Aber ob das Heimspiel mit den Fans im Rücken am Ende ein Vor- oder ein Nachteil ist, das hängt auch davon ab, sagt Bernd Strauß, wie eine Mannschaft und wie jeder einzelne Spieler damit umgeht.
Im Grunde gesehen geht es tatsächlich darum, wie verarbeiten die Athleten selber, die Sportler selber quasi all diese Informationen, die sie bekommen. Und darauf kommt es am Ende des Tages an.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.